Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durch die Bibel. Das Buch Jeremia steht wieder auf dem Programm. Letztes Mal haben wir Kapitel 11 abgeschlossen und heute werden wir uns mit den Kapiteln 12 bis 14 beschäftigen. Mit dem Volk Juda ging es bergab. Es gab zwar einen kurzen Hoffnungsschimmer, denn im Tempel wurde das Buch mit Gottes Ordnungen gefunden, das lange Zeit verschollen war. Dieser Funke entfachte aber nur einen oberflächlichen Brand, der bald schon wieder erloschen war. Trotzdem versucht Jeremia weiterhin, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Eine aussichtslose Aufgabe? Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus. Mit dem 12. Kapitel beginnt eine sehr düstere Zeit im Leben des Volkes Juda. Das einzige Licht, das noch scheint, ist der Prophet Jeremia. König Josia wurde getötet, Jeremia gezwungen, seinen Heimatort zu verlassen, und böse Herrscher sitzen jetzt auf dem Thron. Die Situation scheint von Tag zu Tag immer schlechter zu werden. Zu diesem Zeitpunkt fängt Jeremia an zu zweifeln. Ich denke, jedem Christen würde es ähnlich ergehen. Dunkle Gedanken kommen ihm in den Sinn und er fragt sich, warum Gott das alles zulässt. Jeder Pastor, der sich für die Sache Gottes einsetzt, fragt sich manchmal, warum Gott scheinbar nichts unternimmt. Er schaut sich um und bemerkt, dass seine allerbesten Leute leiden müssen. Ausgerechnet die Menschen, die ihm am nächsten stehen, scheinen mehr Ärger zu haben als alle anderen. Und unweigerlich fragt er sich dann, warum lässt Gott das zu? Sogar David stellte Gott in Frage, als er, so heißt es im Psalm 37, einen Gottlosen sah, der auf Gewalt pochte und sich breit machte und grünte wie eine Zeder. Hören wir uns nun an, wie Jeremia mit Gott redet. Wir beginnen im Buch Jeremia, Kapitel 12, mit den Versen 1 und 2. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut, und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nahe bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Jeremia bringt hier zum Ausdruck, Herr, sie reden zwar über dich, aber sie sind weit von dir entfernt, und trotzdem geht es ihnen wunderbar. Wieso lässt du das zu? Ich habe dieselbe Frage. Ich selber würde Gott heute gerne fragen, Herr, wieso lässt du dies und jenes zu? Ich habe darauf leider keine Antwort, und ich glaube, dass auch Jeremia oder David nicht immer eine Antwort erhalten haben. Gott lässt es zu, dass es den Bösen gut geht. Wir müssen mit ansehen, wie sie sich wie eine grüne Zeder ausbreiten. Warum lässt Gott es nicht denen gut gehen, die zum Beispiel wirklich begabte christliche Missionare unterstützen wollen? Ich habe ihm diese Frage gestellt, aber keine Antwort erhalten. Im nächsten Vers gibt Jeremia Gott sogar einen Tipp, wie er mit den Bösen umgehen sollte. Vers 3. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Im Grunde fragt Jeremia, Gott, warum richtest du sie denn nicht? Sie sind es, denen es schlecht ergehen sollte. Und in Vers 4 sehen wir sogar etwas von Jeremias Herz für die Tierwelt. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wie lange soll das Land so trocken stehen? Mit anderen Worten, Herr, warum unternimmst du nichts? Gottes Antwort an Jeremia und an sie und mich lautet, akzeptiere das, was ich tue, und auch das, was ich nicht tue. Eine andere Antwort bekommen wir manchmal nicht. Gott spricht, ich weiß, was ich tue, vertraue mir, verlass dich auf mich. Jeremia hat diesen Abschnitt ja mit den Worten begonnen: Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Anders ausgedrückt, was Gott tut, ist richtig, auch wenn es uns völlig falsch erscheinen mag. Eines Tages werden auch wir das erkennen und vielleicht sogar verstehen. Da gilt es vor allem, Gott zu vertrauen. Das ist es ja, was Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen. Und das beginnt gerade dann, wenn wir nicht alles verstehen. Im Südreich Israels, in Juda, gibt es offenbar nur noch einen, der nach Gott fragt, Jeremia. Auf dem Thron sitzt nun auch noch Jojakim, ein gottloser und korrupter König. Mit jedem Tag scheint sich die Lage zu verschlimmern, und Jeremia fragt sich, wo soll das alles noch hinführen? Doch Gott hat Jeremia schon versichert, ich weiß genau, wie es um Juda steht. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Im Kapitel 11, Vers 16 heißt es ja, Gott nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum, aber nun hat er mit großem Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen, so dass seine Äste verderben müssen. Paulus bezieht sich im Römerbrief auf dieses Bild. In Kapitel 11 sagt er, dass der Olivenbaum gefällt und beiseite gelegt wurde. Genau das hat Gott mit seinem Volk getan. Und heute lässt er aus derselben Wurzel einen wilden Olivenbaum wachsen. Das sind übrigens wir, Sie und ich, sofern sie nicht aus dem Volk Israel stammen. Denn die christliche Gemeinde wurde auf diese Wurzel, die Jesus ist, aufgepropft. Er ist die Wurzel aus dürrem Erdreich, wie es bei Jesaja heißt. Und aus ihm kommt das Leben. Zu Jeremia spricht Gott: Ich werde mich schon darum kümmern. Ich werde alles schon wieder ins Lot bringen. Gott hatte einen Plan, und der reichte weit über das hinaus, was Jeremia zu seiner Zeit sehen und verstehen konnte. Wir gehen weiter in Jeremia 12 zu Vers 5. Etwas salopp ausgedrückt sagt Gott dort, jetzt mach aber mal halblang, Jeremia. Man könnte meinen, Gott ist hier schon ein wenig ironisch. Der Vers 5 lautet, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Sinngemäß sagt Gott zu Jeremia Folgendes: Wenn du dir jetzt schon den Kopf darüber zerbrichst, was noch alles geschehen wird, da kann ich nur sagen, das war doch noch gar nichts. Es wird noch schlimmer kommen. Und wenn dir jetzt schon Angst und Bange ist, was wirst du erst machen, wenn die wirkliche Katastrophe auf dieses Volk zukommt? Ich denke, hier gilt es für Sie und für mich, etwas ganz Entscheidendes zu begreifen. Die Lebenssituation mag heute für uns vielleicht bedrohlich aussehen, aber möglicherweise verschlimmert sie sich noch. Ich hoffe, dass diese Erkenntnis Sie nicht entmutigt, sondern Sie näher zu Gott bringen wird. Er erklärt uns nicht alle Einzelheiten, so wie wir uns das wohl manchmal wünschen. Aber Gott verheißt uns, wir können auf eines ganz gewiss vertrauen, nämlich, dass er immer das Richtige tun wird. Weiter in unserem Bibeltext mit Vers 9. Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln. Wohlauf und sammelt euch, alle Tiere des Feldes, kommt und fresst. Gottes Vergleich hier macht mir erneut klar, er hat Humor. Gott sagt an dieser Stelle, Jeremia, du bist wie ein bunter Vogel. Wenn sich ein bunter Vogel auf das Gebiet eines Krähenschwarms verirrt, dann erfährt er ziemlich schnell, mit den schwarzen Gesellen ist nicht gut Kirschen essen. Der Eindringling, der so ganz anders aussieht, wird heftig attackiert. Und Jeremia war so ein bunter Vogel. Die Leute seines eigenen Volkes sagten zu ihm, wir dachten, du wärst auf unserer Seite. Wir meinten, du wärst einer von uns. Das bist du aber nicht. Du bist ganz anders. Du bist ein bunter Vogel. Nun, ich bin auch ein bunter Vogel. Und ich habe so den Eindruck, dass manche von ihnen auch welche sind. Wenn sie auf der Seite Gottes stehen, dann sind sie zwangsläufig ein bunter Vogel. Gott erklärt Jeremia, wenn du auf meiner Seite stehst, dann mach dich das zu einem bunten Vogel. Damit musst du dich abfinden. Gott kündigt sein Gericht über Juda und über die Völker an. Und doch spricht er schon im gleichen Atemzug davon, dass er sich auch wieder erbarmen will. Davon spricht er in Vers 15. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Jeremia fragte ja am Anfang des 12. Kapitels, wie kommt es, dass es den Gottlosen so gut geht? Und dazu spricht Gott, Jeremia, ich sorge für Gerechtigkeit, und so wird es ablaufen. Das Volk muss ins Exil gehen, in die babylonische Gefangenschaft. Aber ich werde es nicht vergessen, und ich werde mein Volk zurückbringen in dieses Land. Nun kommen wir zu Kapitel 13, und das ist ein weiteres großartiges Kapitel. Mich fasziniert es. Unter anderem auch deshalb. Die beschriebene Situation ist zwar absolut ernst, und doch kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Gott will Juda durch eine Gleichnishandlung eine wichtige Wahrheit anschaulich machen. Es geht darin um einen Gürtel. Wir beginnen mit Vers 1. So sprach der Herr zu mir, geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine Lenden, aber lass ihn nicht nass werden. Ich kann mir nicht helfen, ich muss bei dieser Vorstellung einfach lächeln. Hosenträger waren wohl schon damals nicht mehr in Mode. Und ich glaube auch kaum, dass Jeremia so dünn geworden war, dass ihm nun die Hose hinunterrutschte. Und doch gab Gott Jeremia den Auftrag, sich einen Gürtel zu kaufen und ihn zu tragen. Aber nicht, um die Hose hochzuhalten. Dazu wurden Gürtel damals nicht getragen, zumal es noch gar keine Hosen gab. Heute tragen wir Gürtel, um eben Hosen oder Röcke daran zu hindern, hinunterzurutschen. Denn das wäre ziemlich peinlich. Zur Zeit Jeremias jedoch sollte ein Gürtel das Obergewand zusammenhalten, damit es einen nicht bei der Arbeit beeinträchtigte. Der Gürtel ist also ein Zeichen dafür, dass ein Mensch einsatzbereit ist. Jesus sprach davon, dass seine Knechte umgürtete Lenden haben. Das bedeutet, dass sie einsatzbereit sind, einsatzbereit für Jesus. Sie werden sich erinnern, dass Jesus sich ein Leintuch umgürtete und anfing, die Füße seiner Jünger zu waschen. Das hatte eine doppelte Bedeutung. Er, der große Diener, bereitete sich darauf vor, selbst anderen zu dienen. Und dadurch konnten seine Begleiter mit Jesus Gemeinschaft haben. Wenn jemand nämlich keine Gemeinschaft mit Jesus hat, kann er Jesus auch nicht dienen. Wenn ich also Jesus diene, verbindet mich das mit ihm. Sich für Jesus einzusetzen bedeutet nicht, eine Kindergottesdienstgruppe zu leiten, ein Solo zu singen oder eine Predigt zu halten, sondern Jesus dienen bedeutet, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es bedeutet auch, von Jesus gereinigt zu sein. Und erst dann setzt Jesus sie für die Aufgabe ein, für die er sie einsetzen möchte. Denn Gott benutzt keine ungereinigten Teller und schmutzige Tassen. Das machen sie ja wohl auch nicht, oder? Zurück zu Jeremia. Er bekommt nun von Gott einen ganz besonderen Auftrag. Er soll mit dem Gürtel etwas Bestimmtes tun. Davon schreibt Jeremia in den Versen 3-5. Da geschah des Herrn Wort ein zweites Mal zu mir. Nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gegürtet hast, und mache dich auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten hatte. Es wurde schon viel darüber diskutiert, ob Jeremia tatsächlich zum Euphrat gegangen ist, um den Gürtel dort zu verstecken. Doch ich bin mir sicher, dass es so war. Zwischen den Völkern gab es zur damaligen Zeit sehr viel Handel. Und deshalb bin ich mir sicher, dass Jeremia sich unter das fahrende Volk mischte und sich auf die Reise zum Euphrat gemacht hat. Er führte diesen sehr merkwürdigen Auftrag aus. Als er zurückkam, fragten ihn die Leute wahrscheinlich, »Wo bist du denn gewesen, Jeremia?« Und er hat vielleicht geantwortet, »Ich war mal kurz in Babylon.« »Was hast du denn da gewollt? Warst du als Vertreter des Königs da oder vielleicht geschäftlich?« Nun, wenn Jeremia ehrlich war, und davon gehe ich aus, dann musste er ihnen antworten, »Nein, ich war da, um einen Gürtel zu verstecken.« Ich bin mir sicher, dass sich die Leute darüber köstlich amüsiert haben. Jeremia musste sogar noch ein zweites Mal nach Babylon. Das beschreibt er in den Versen 6 und 7. Nach langer Zeit aber sprach der Herr zu mir: Mache dich auf und geh hin an den Euphrat und hole den Gürtel wieder, den ich dich dort verstecken ließ. Ich ging hin an den Euphrat und grub nach und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn versteckt hatte, und siehe, der Gürtel war verdorben, so dass er zu nichts mehr taugte. Ich fasse zusammen. Jeremia sollte den Gürtel tragen, aber nicht waschen, ihn nicht nass werden lassen, wie es im Bibeltext heißt. Er sollte immer schmutziger und schmutziger werden. Ich vermute, der Gürtel war letzten Endes so schmutzig, dass Jeremia es fast nicht mehr aushalten konnte, ihn zu tragen. Dann gab Gott Jeremia den Auftrag, ihn als Anschauungsbeispiel in Babylon zu vergraben. Als Jeremia nun zum zweiten Mal nach Babylon ging, grub er den Gürtel wieder aus, und es stellte sich heraus, dass er zu nichts mehr taugte. Was soll diese äußerst merkwürdige Handlung bedeuten? Wir erfahren es in den nächsten Versen. Das sind die Verse 8 und 9. Da geschah des Herrn Wort zu mir. So spricht der Herr: Ebenso will ich verderben den großen Hochmut Judas und Jerusalems. Gott offenbart Jeremia hier Folgendes: Das Volk Juda wird einst an einen Ort gebracht werden, an dem es den Menschen so vorkommen wird, als gäbe es keine Hoffnung mehr für sie. Gott wird sie aus Israel wegführen lassen, in die babylonische Gefangenschaft. Denn die Menschen Judas versinken immer tiefer in ihrem gottlosen Treiben. Um das zu veranschaulichen, sollte Jeremia den Gürtel nach Babylon bringen. Und so wie der Gürtel dort verrottete, wird es auch mit dem Hochmut des Volkes sein. Im babylonischen Exil wird er ihnen schnell vergehen. Noch einmal warnt Jeremia Gottes Volk. Da heißt es in Vers 16: Gebt dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, ehe es finster wird und ehe eure Füße sich an den dunklen Bergen stoßen und ihr auf das Licht wartet, während er es doch finster und dunkel machen wird. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht zu mir umkehrt, wird es finster werden, und ihr werdet nicht mehr wissen, wohin ihr euch wenden sollt, da ihr euch in den Bergen verirrt habt. Das lässt Gott seinem Volk sagen. Er bittet es, zu ihm umzukehren. Doch es hilft alles nichts. In Vers 19 hören wir: Die Städte im Südland sind verschlossen, und es ist niemand, der sie auftut. Ganz Juda ist weggeführt. Gott warnt sein Volk. Er kündigt ihnen ganz genau an, was geschehen wird. Eindeutig soll Juda wissen, was Gott tun wird, wenn das Volk weiterhin nicht auf ihn hören will. Doch weshalb ist Gottes Volk denn so halsstarrig? Vielleicht gibt uns Vers 23 eine Antwort. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Für einen Menschen ist es unmöglich, nach Gottes Willen zu leben. Viele Weltverbesserer machen Gott nicht unbedingt Freude. Wenn ein Mensch das Gute, das er bewirkt, nicht für Gott tut, dann ist es wahrscheinlich, dass er es letztendlich für sich selbst leistet. Wirklich Gutes kann nicht aus einem bösen Herzen kommen. Anfangs war Jeremia während der Regierungszeit Josias als Prophet aufgetreten. Nun verkündet er Gottes Botschaft an Juda zur Zeit Jojakims, Josias Nachfolger auf dem Königsthron. Josia beging zum Ende seiner Amtszeit eine große Dummheit. Er zog in den Kampf gegen Necho, den ägyptischen Pharao. Auf einem Feld in der Nähe von Megiddo wurde Josia getötet. Jeremia trauerte um ihn, denn Josia war sein Freund gewesen. Nach dem Tod Josias begann die Nation wieder damit, sich dem Götzendienst zuzuwenden. Und das löste eine regelrechte Talfahrt für das Südreich aus. Und die war rasant und furchtbar, wie wir im folgenden Kapitel 14 erkennen werden. Zuerst warnte Gott sein Volk vor einer Dürrekatastrophe. Wir hören aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 14, die Verse 1 und 2. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Diese Dürreperiode war anscheinend eine der schlimmsten, die das Land bis dato gesehen hatte. Während der Herrschaft von König Ahab hatte es schon einmal eine Dürre gegeben. Damals war Elia Gottes Botschafter gewesen. Jetzt kommt es wiederum zu einer Dürre, aber diesmal heißt Gottes Bote Jeremia. Und er wendet sich an das Volk des Südreiches, also an Juda. Ich lese weiter in Vers 4. Die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf Erden. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Der Boden ist unfruchtbar und wegen des ausbleibenden Regens hatten sich Risse gebildet. Und selbst die Tiere im Südreich Israels leiden. So heißt es in Vers 5, ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Sogar die Hirschkühe mussten ihre Kälber im Stich lassen, weil es kein Wasser gab und folglich auch kein Gras. So war selbst das Wild dem Tod preisgegeben. All dies waren Anzeichen dafür, dass Gott sein Volk richtete. Diese Hungersnot ist eine von 13, die in der Bibel erwähnt werden. Alle hingen mit Gottes Gericht zusammen. So wie das Land kahl und unfruchtbar war, so erging es auch den Menschen. Ihr Leben war kahl und unfruchtbar geworden. Denn sie hatten Gott abgelehnt. Gott, den Schöpfer des Wassers und des Lebens. Gott wollte ihnen damit vor Augen führen, was jetzt mit dem Erdboden geschah, das war auch mit ihren Herzen geschehen. Jetzt wendet sich Jeremia an Gott, um die Sünden seines Volkes zu bekennen. Vers 7 lautet, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Ich möchte Sie an dieser Stelle besonders auf Jeremias Haltung aufmerksam machen. Er reiht sich selbst ein unter die vielen Sünder seines Volkes. Er prahlt nicht damit, dass er Gott treu geblieben ist. Er kritisiert sein Volk nicht. Nein, Jeremia sagt, wir sind abtrünnig geworden, wir haben gesündigt. Dabei neigen Menschen, die Gott treu sind, auch oft dazu, andere zu kritisieren und sich selbst zu beweihräuchern. Dann beten sie fast so wie der Pharisäer, von dem Jesus erzählt hat. Ich danke dir, Herr, dass ich so gut bin. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich tue dies und lasse jenes. Ich bin ein netter, vorbildlicher Sonntagsschulchrist. Aber guck dir mal den Herrn da drüben an. Der scheint mir ein bisschen pervers zu sein. Und die Frau Hinz rührt nie auch nur einen Finger für dich. Und erst das Fräulein Kunz. Was für eine Tratschtante. Wenn wir so über unsere Mitchristen denken, dann liegen wir völlig daneben. Jeremia hat nicht so gebetet. Er identifizierte sich mit Gottes sündigem Volk und sprach, wir sind abtrünnig geworden und wir haben gesündigt. Liebe Hörer, erst wenn Sie vor Gott Ihre eigenen Sünden bekennen und die Sünden Ihres Volkes, erst dann können Sie mit den Menschen auch über Gottes Gericht reden. Je weiter wir im Kapitel 14 vordringen, desto mehr erkennen wir, die Dunkelheit nimmt immer mehr zu und die Menschen geraten ins Stolpern. Ich lese weiter in Vers 13. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, die Propheten sagen ihnen, ihr werdet das Schwert nicht sehen und keine Hungersnot bei euch haben, sondern ich will euch beständigen Frieden geben an diesem Ort. Es sind falsche Propheten in Juda unterwegs, und sie sagen Frieden voraus und Wohlstand. Alles würde gut ausgehen. Vers 14. Aber der Herr sprach zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug. Jeremia ist jetzt, da König Josia nicht mehr lebt, sehr allein. Er fragt sich, verkündige ich die richtige Botschaft oder haben die anderen Propheten recht? Er ist sich nicht sicher. Also wendet er sich damit an Gott. Und Gott spricht ihm Mut zu. Ich will dir eins sagen, Jeremia, die falschen Propheten lügen. Ich habe sie nicht gesandt. Du bist es, der meine Botschaft verkündet. Und wie sie hier erkennen können, entfacht Gottes Zuspruch das Feuer in Jeremia von Neuem. Und schon hat Gott auch wieder eine Botschaft für ihn. Und die finden wir in Vers 17. Und du sollst zu ihnen dies Wort sagen. Meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Denn die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, ist unheilbar verwundet und völlig zerschlagen. Diese Botschaft brach auch Jeremia das Herz. Wie Gott, so weinte auch er, als er seinem Volk diese Botschaft verkündete. Gott wollte, dass auch sein Volk erkannte, dass es ihm, dass es Gott, selbst das Herz brach. Jeremia verkündete also nicht nur Gottes Botschaft, sondern er drückte auch Gottes Empfinden aus. Wir sollten also erkennen, dass wir Zeugen sind für Gott. Liebe Hörer, wenn Sie an Gott glauben, dann macht Sie das automatisch zu einem Zeugen für Gott. Das heißt, Sie sagen mit Ihrem Leben etwas aus. Deshalb sollten wir sorgfältig darauf achten, dass unser Leben dem Wort Gottes entspricht, wenn wir sein Wort verkündigen wollen. Wir dürfen das Wort Gottes nicht kaltherzig verbreiten. Wir müssen es mit Mitgefühl verkünden. Wenn wir das nicht machen, dann liegen wir falsch. Jeremias Aufgabe ist schwer. Er hat eine Botschaft zu verkündigen, und er weiß schon von vornherein, sie wird auf taube Ohren stoßen. Gott lässt Jeremia schon den Untergang seines Volkes sehen. Würden Sie nicht alles hinschmeißen wollen, wenn Sie von vornherein wüssten, dass Sie zum Scheitern verurteilt sind? Jeremia fühlt sich ziemlich oft genauso. Trotzdem aber macht er weiter, denn Jeremia verlässt sich auf Gott. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie sich auf Gott verlassen können, von ganzem Herzen, auch wenn die Nöte unüberwindbar erscheinen. Damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Seien Sie Gott anbefohlen, dem Gott, der sich gerne erbarmt.